Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und natürlich auch ganz besonders all die, die über den Livestream zugeschaltet sind. Wir sind bis Hiob 9, Vers 10 gekommen, letztes Mal, und da haben wir Hiobs Antwort auf den zweiten Angriff auf seine Person durch Bildad in Kapitel 9, Vers 1 beginnt Hiob zu antworten, indem er über die Allmacht und Allwissenheit Gottes spricht und über seine erhabene Größe als Schöpfer und Erhalter des ganzen Weltalls. Er sagt schließlich nach dieser wunderbaren Beschreibung, die wir ja ausführlich angeschaut haben, letztes Mal: Wer Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Nun ist es aber so, dass diese wunderbare Beschreibung Gottes in einem ganz bestimmten Zusammenhang steht und eine bestimmte Rolle übernimmt in Hiobs Argumentation. Und da lesen wir jetzt gleich mal weiter. Verse 11 bis 20.
Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Siehe, wenn er dahin rafft, wer kann ihn hindern? Wer kann ihm zurufen? Was machst du da? Gott lässt von seinem Zorn nicht ab, selbst Rahabs Helfer müssen sich unter ihn beugen. Wie viel weniger könnte ich ihm da antworten und Worte finden, um mit ihm zu reden? Auch wenn ich im Recht wäre, könnte ich ihm nichts erwidern, sondern müsste meinen Richter um Gnade anflehen. Wenn ich rufe, wird er mir antworten? Ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört, denn im Sturm zermalmt er mich und fügt mir ohne Ursache viele Wunden zu. Er lässt mich nicht einmal Atem holen, sondern sättigt mich mit bitteren Leiden. Kommt's auf die Kraft des Starken an? Siehe, er hat sie. Und wenn aufs Recht, wer lädt mich vor? Wenn ich mich auch rechtfertige, so wird mich doch mein Mund verurteilen. Und bin ich auch untadelig, so wird er mich doch für verkehrt erklären.
Danke. Zunächst mal bis dahin. In Vers 11 sagt Hiob: Siehe, er geht an mir vorüber. Da spricht er über das, was wir im Alten Testament an verschiedenen Stellen immer wieder finden, dass Gott plötzlich in seiner Schöpfung erscheint. Und zwar in einer Menschengestalt. Das beginnt schon im Garten Eden. Adam und Eva nach dem Fall, da heißt es, sie hörten die Stimme Gottes und sie hörten, wie er wandelte im Garten bei der Kühle des Abends. Wandelte. Also der allgegenwärtige Gott erscheint in einer Menschengestalt und später zum Beispiel 1. Mose 11 im Zusammenhang mit dem Turm von Babel heißt es von Gott, dass er herniederfährt, um zu sehen, was die Menschen dort machen. Und wir sehen auch später, wie Gott Hagar erscheint. Er wird genannt der Engel des Herrn. Nicht ein Engel, der Engel. Und Engel bedeutet im Hebräischen einfach der Gesandte. Der Gesandte des Herrn. Und im Verlauf von 1. Mose 16 wird aber klar, dass dieser Gesandte des Herrn selber der Herr ist, der Ewige. Aber er scheint in einer menschlichen Gestalt und so sehen wir das auch später, zum Beispiel bei Mose. Mose wollte Gott sehen und Gott sagt dann, ich werde an dir vorübergehen. Und hier sagt Hiob, siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Und er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Also er sagt in seinem Leid und Elend, in dem er war, Gott ist da und Gott erscheint, aber er nimmt gar nichts wahr davon. Er stellt nichts davon fest. Ich bemerke ihn nicht. Und dann, Vers 12, kommt ein Vorwurf. Siehe, er rafft dahin und wer will ihm wehren? Also wenn Gott Menschen wegnimmt aus dem Leben, wer kann das aufhalten? Und dann noch stärker, Wer will zu ihm sagen, was tust du? Also Gott ist so absolut mächtig und souverän. Niemand kann ihn zur Rechenschaft ziehen. Und das wird auch im Neuen Testament bestätigt. Welches Kapitel spricht ganz besonders über diese Souveränität Gottes, wo niemand ein Recht hat, da reinzureden? Woran denkst du denn? Wo ist ganz speziell diese Souveränität Gottes? Und der Mensch darf nichts dazu, hat nichts dazu zu sagen. Römer. Und zwar? Ein bisschen weiter. 9. Römer 9, 11. 9 bis 11. Ja, aber ganz speziell Römer 9, Vers 20. Könntest du, Samuel, lesen? Und zwar bis Vers 24.
Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden.
Ja, es sind so viele Gedanken, dicht aufeinander gedrängt. Mir geht es vor allem darum, in Vers 20, wer bist du, Mensch, der du das Wort ergreifst gegen Gott? Das wird klar gemacht, das geht überhaupt nicht. Und Hiob betont, das kann man auch gar nicht. Und es ist auch klar, sagt Paulus, wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich also gemacht? Man stellt sich vor, wir wären alle Töpfer, wir machen etwas aus Ton. Der Ton hat gar nichts zu sagen, das ist klar. Wir machen aus dem Ton, was wir wollen. Und darum wird das auch hier dann weiter ausgeführt. Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre, ein anderes zur Unehre zu machen? Nicht wahr? Es gibt Gefäße zur Ehre. Das sind Gefäße, die man ohne sich zu schämen auf den Tisch stellt, wenn man Leute einlädt. Und es gibt Gefäße, die sind nicht zur Ehre, die würde man jetzt nicht auf den Tisch stellen, obwohl sie auch wichtig sind. Zum Beispiel einen Nachttopf. Das geht gar nicht, ja? Das ist nicht ein Gefäß zur Ehre, sondern er hat zwar seine Funktion, das gehört in die Toilette. Aber wir als Töpfer können entscheiden, ob wir jetzt ein Gefäß machen, das eben auf den Besuchertisch gehört, oder ein Gefäß, das eben eine nicht so ehrenvolle Aufgabe übernimmt. Aber in den weiteren Versen geht es dann noch weiter um Gefäße, die nicht nur genannt werden Gefäße zur Unehre, sondern Gefäße des Zorns. Also um Menschen, die unter das Gericht Gottes kommen. Aber von denen sagt Paulus, dass Gott sie mit vieler Langmut und Geduld ertragen hat. Und ganz wichtig ist, dass er sagt, wer hat die zubereitet? Also das ist jetzt eine Frage von mir. Wer hat sie zubereitet, diese Gefäße des Zorns? Was sagt der Text hier? Wie? Also jetzt, also es geht mir nur um diese Stelle, nicht, dass man von anderswo Informationen holt, sondern was sagt die Stelle, wer hat diese Gefäße des Zornes zubereitet zum Verderben?
Er hat sie zum
bereitet. Was hast du gesagt, Susanne?
Du hast gefragt, aus dem Text und für mich steht hier der Töpfer und Gott ist ja eigentlich.
Wie steht es in deiner Übersetzung?
Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton?
Jawohl. Und aber dann weiter, ich meine in Vers 22, wo es geht um die Gefäße des Zorns.
Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns. Er hat sie gemacht und auch ertragen.
Ah, bei dir steht, er hat sie gemacht und auch ertragen.
Ich verstehe das so.
Ja, aber wie steht es wörtlich? Hat die Gefäße des Zorns die zubereitet oder zubereitet? Du hast ja die Luther-Übersetzung, das interessiert mich, wie es jetzt genau dort heißt.
Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben zubereitet. Also wir haben das mal besprochen und ich habe es jetzt korrigiert, die bestimmt waren, aber du hast dann gesagt, zubereitet.
Und bei dir steht aber, die zubereitet sind oder die er...
Die zum Verderben bestimmt waren.
Ah, die zum Verderben bestimmt waren. Und ganz wörtlich steht im Grundtext, und das ist auch so übersetzt in der Elberfelder, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben. Nicht bestimmt, sondern zubereitet. Aber wichtig ist, es heißt nicht, die er zubereitet hat. Also die Antwort auf meine Frage wäre, wer hat es gemacht? Das steht aber hier nicht. Ich meine einfach, was sagt der Text, wer hat sie zubereitet? Man weiß es nicht. Der Text sagt es nicht. Bist du einverstanden so? Der Text sagt es nicht. Sie sind zubereitet zum Verderben. Aber im nächsten Vers geht es um Gefäße der Begnadigung. Und dort heißt es, und auf das er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zubereitet hat. Im Positiven heißt es, dass Gott das zubereitet hat. Im Negativen heißt es einfach, sie sind zubereitet. Aber wer das gemacht hat, wird nicht gesagt. Und es ist ganz wichtig, weil auch in allen anderen Bibelstellen nicht steht, dass Gott sie zubereitet hat zum Verderben. Sondern in Römer 2, Vers 4 sagt der Apostel Paulus, dass der Mensch den Reichtum der Langmut, also Geduld, genau hier, das gleiche Thema wie hier, seine Langmut und seine Geduld nicht verachten soll, die ihn zur Buße leitet. Lies was vor, Samuel, Römer 2, Vers 4.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?
Und dann Vers 5.
Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes.
Also hier wird dem störrischen Menschen gesagt, du häufst dir selber Zorn auf. Also ist er ein Gefäß des Zornes zubereitet, aber wer hat zubereitet? Er selber. Der Mensch, der dem Zug Gottes zur Buße und zur Umkehr widersteht und anhaltend, ständig widersteht, schließlich trifft ihn der Zorn Gottes. Aber nicht Gott hat ihn zubereitet zum Zorn, sondern er selber. Und darum wird gesagt, die Langmut Gottes ist es, die dich zur Buße leitet. Und diese Langmut Gottes gilt allen Menschen. Er zieht sie zur Buße, aber wir haben die Möglichkeit zu widerstehen und dadurch uns selber zu einem Gefäß zum Zorn zubereiten. Aber die anderen, die Gott zieht zur Buße und sie lassen sich auch zur Buße ziehen, von denen kann man sagen, sie sind Gefäße der Begnadigung. Und zwar eben Gefäße der Begnadigung, die er so zubereitet hat. Gott macht diese Zubereitung. Und das ist sehr wichtig. Also in Römer 9, wo jetzt gerade gesagt wird, kein Mensch hat das Recht, auch nur eine Frage zu stellen, eine herausfordernde Frage. Was tust du, oh Gott? Das geht gar nicht. dann könnte man denken, Gott ist mutwillig und niemand darf etwas sagen. Aber gerade Römer 9 zeigt, dass Gott nicht mutwillig ist. Er bereitet nicht einfach Menschen zum Verderben, sondern zur Begnadigung. Ja?
Er hat alle Menschen geschaffen, als Töpfer.
Genau.
Aber was sie aus ihrem Leben machen, das bestimmt er nicht in diesem Sinn.
Ganz genau. Also Gott ist der Töpfer von allen. Er hat sie gemacht, aber wenn sie zu Gefäßen des Zorns werden, das hat nicht er gemacht, sondern da sind sie schuld. Ja? Ja. Das ist Jeremia 18, wo Jeremia den Töpfer besucht, nicht wahr? Jeremia 18. Genau. Und was möchtest du gerne da herausholen?
Ja, wir haben auch ein Beispiel, wie in ein Gefäß ein Flug zerfällt. Ja? Zum Beispiel, was natürlich ein Beispiel ist für Israel.
Ja.
Danach, der Herr Gott wieder einherstellt und danach sagt, wer sie in deiner Hand.
Genau. Also in Jeremia 18, ich fasse jetzt zusammen für den Livestream, da wird Israel verglichen mit einem Töpfergefäß, das eben Gott formt. Und zwar eben souverän formt. Aber Souveränität bedeutet niemals in Bezug auf Gott Mutwilligkeit. Und jetzt werden wir gerade sehen, aber das wirft Hiob Gott vor. Und zwar, wenn wir zurückgehen, er sagt ganz klar, 9 Vers 12, wer will zu ihm sagen, was tust du? Richtig, das sagt auch die Lehre im Neuen Testament, Römer 9, Vers 20. Und dann sagt er, Gott wendet seinen Zorn nicht ab. Also Gott kann seinen Zorn ausüben, wie er will, sagt Hiob. Unter ihn beugen sich die Helfer Rahabs. Da geht es um ganz gefährliche, mächtige Tiere, wie wir gleich noch sehen werden, in der Natur. Aber alles, so stark es auch ist in der Natur, alles steht unter der Souveränität und Macht Gottes. Ich komme darauf zurück. Aber um den Gedankengang nicht zu verlieren. An Vers 14 sagt er, wie viel weniger könnte ich ihm antworten? Meine Worte wählen ihm gegenüber. Also ich, Hiob, bin absolut nicht in der Lage, irgendwie mir ganz gut überlegen, wie soll ich das formulieren, damit es auch richtig gesagt ist, aber ich habe gar keine Chance gegenüber Gott. Ich kann mir noch so Mühe geben, das gut zu formulieren, aber es bringt gar nichts. Und es geht darum, er möchte Gott begegnen als Richter. Und wir wissen, ein Rechtsanwalt, der hält nicht einfach so ein Plädoyer aus dem Stegreif, normalerweise, außer er ist ein unglaubliches Genie, sondern der kniffelt und tüftelt die Worte zusammen zu Hause, um wirklich schlagkräftig, absolut logisch, bestechend auftreten zu können. Aber Hiob sagt, ich kann machen, was ich will. Ich kann mir das so gut ausdenken, wie ich will. Ich habe Gott gegenüber niemals eine Chance. Er geht dann sogar weiter und sagt in Vers 15, der ich, wenn ich gerecht wäre, nicht antworten könnte. Also selbst wenn er absolut unschuldig wäre vor Gott, er könnte Gott nichts sagen. Eben weil Gott souverän über allem steht. Aber, er sagt dann weiter, um Gnade würde ich flehen zu meinem Richter. Ich würde einfach bitten, Herr, sei mir gnädig, aber niemals mich irgendwie berufen auf meine Gerechtigkeit. Ich habe sowieso keine Chance mit meiner Gerechtigkeit. Aber er geht dann noch weiter. Vers 16. Wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er meiner Stimme Gehör schenken würde. Also wenn er ihn anrufen würde, damit er zur Gerichtsverhandlung kommt, und Gott würde auf seine Worte eingehen, er sagt, Ich glaube niemals, dass Gott das akzeptieren würde, was ich sage. Ich habe einfach keine Chance. Und dann Vers 17. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache. Also er sagt, all diese Krankheit, die mich so zerbrechen lässt, das macht Gott. Es ist ein Sturmwetter, das er über mich gebracht hat. Und zwar ohne Ursache. Es gibt keinen gerechten Grund, das so zu tun. Und er geht weiter. Er erlaubt mir nicht, Atem zu holen. Also er kommt sich vor in seiner Krankheit wie einer, der kaum Luft holen kann zwischendurch. Keine Chance, denn er sättigt mich mit Bitterkeiten. Und er bezieht das alles auf Gott. Gott mache das ohne Ursache. Er sättige ihn mit Bitterkeiten. Und wir wissen, es ist ja nicht Gott, sondern in seinem Fall der Satan, der Teufel. Und dann, wenn es auf Kraft des Starken ankommt, so sagt er, siehe hier, also man kann sich vorstellen, wenn im Gerichtssaal aufgerufen wird, einer soll auftreten, der stark und mächtig ist, dann würde Gott sagen, ich bin es. Siehe hier. Und wenn auf Recht, also wenn man aufrufen würde, wer kann das Recht für sich beanspruchen, dann sagt Gott, wer will mich vorladen? Niemand kann Gott zur Rechenschaft ziehen vor Gericht. Und dann sagt Hiob, wenn ich auch gerecht wäre, so würde mein Mund mich doch verdammen. Wäre ich vollkommen, so würde er mich für verkehrt erklären. Also ich kann so gerecht sein, wie ich will. Am Schluss muss ich, und zwar unter dem Druck, dass Gott absolut recht hat, muss ich mir selber sagen, ich bin schuldig. Und da merken wir schon etwas. Er stellt Gott mutwillig dar. Er ist zwar über allem absolut gerecht, aber er ist auch gerecht, wenn es nicht gerecht wäre. Das ist der Punkt. Und da hat sich Hiob natürlich sehr versündigt. Und wenn wir noch darauf achten, in Vers 18 sagt er, Vers 17, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter, und meine Wunde mehrt ohne Ursache. Dieser Ausdruck ohne Ursache ist, das schaut einen fast. Wo kommt das schon vor, dieser Ausdruck in Hiob? Ohne Ursache. Hatten wir schon. Ja, ganz am Anfang. Genau, Leandro. Hast du es gerade? Oder sonst helfen wir einander? Dort kommt nicht der Ausdruck ohne Ursache vor.
Vers 3, Kapitel 2.
Ja, 2, Vers 3. Liest du, Samuel? Gott spricht dort zu Satan im Himmel.
Da sprach der Herr zum Satan. Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben.
Ja, Gott selber benutzt diesen Ausdruck, ohne Ursache. Also Gott beurteilt es ja auch so, dass Hiob leidet, ohne dass es einen Grund gäbe, wegen Sünde, dass er so leiden sollte. Also Hiob benutzt eigentlich den gleichen Ausdruck, aber wirft das Gott vor. Und dabei sagt Gott dem Satan, er möchte, dass Hiob leidet, und zwar ohne Ursache. Das ist wirklich unglaublich. Und dann lesen wir eben in diesem Kapitel 9, Vers 17, er sagt ohne Ursache, als ob eben Gott der wäre, der dieses Schlimme für Hiob gewünscht hätte. Das war ja nie der Fall, sondern Satans Wunsch war das. Und in Vers 21 geht es ja weiter. Vollkommen bin ich. Nicht kümmert mich meine Seele. Ich verachte mein Leben. Also vollkommen, das ist das gleiche Wort wie in Kapitel 1, wo Gott in 1 Vers 8 von Hiob sagt, er ist vollkommen. Aber das hebräische Wort bedeutet nicht sündlos, sondern vollkommen, vollständig. Das heißt, mit ganzem Herzen mit Gott. Und Gott selber bezeugt dieses Wort für Hiob. Und hier sagt es Hiob aber trotzig. Vollkommen bin ich. Ich verachte mein Leben. Und dann sagt er, es ist eins. Darum sage ich, den Vollkommenen und den Gottlosen vernichtet er. Es ist eins, das heißt, es kommt nicht darauf an, ob einer als gerechter Gläubiger lebt oder ob er gottlos in der Sünde lebt. Gott kann in seiner Souveränität den zerbrechen, wie auch den. Kommt gar nicht darauf an. Also, er sagt sich dann, was soll das eigentlich, dass ich mich überhaupt bemüht habe, so zu leben, wie ich gelebt habe? Also das Wort und ist hier wichtig. Den Vollkommenen und den Gottlosen vernichtet er. Und jetzt wird es noch schlimmer. Wenn die Geißel plötzlich tötet, so spottet er Gott. Der Prüfung, oder man kann auch übersetzen, der Verzweiflung der Unschuldigen. Gott lache über die Verzweiflung des Unschuldigen. Und Hiob sagt, Gott ist gerecht, absolut gerecht, selbst wenn er das tut. Aber da verdreht er die Dinge. Und wir sehen gleich, warum er das alles verdreht. Das kommt jetzt gleich heraus. Er sagt nämlich in Vers 24, die Erde ist in die Hand des Gottlosen gegeben. Das ist so. Seit dem Sündenfall können die Gottlosen sich so betätigen. Und in Johannes 14, 31 wird gesagt, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und darum regiert so viel Gottlosigkeit in dieser Welt. Und dann heißt es weiter, das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Also Gott macht, dass auch Richter nicht erkennen, was Recht und Unrecht ist. Und jetzt kommt die Frage. Wenn er es nun nicht ist, wer anders? Das ist die Frage. Wenn Gott nicht das alles gemacht hat gegen Hiob, wer dann? Und das haben wir doch auch schon gesehen in den vergangenen Malen. Die Freunde Hiobs, die diesen gottesfürchtigen Mann massiv in seiner Person angreifen und verunglimpfen, die erwähnen nie die Möglichkeit, dass Satan hinter der Sache stehen könnte. Es ist gar keine Option, gar keine Möglichkeit. Und Hiob sagt hier, ja, wenn es nicht Gott ist, wer sonst? Aber hätte Hiob das wissen können? Natürlich, was in Kapitel 1 und 2 gesagt wird über diese Reden im Himmel, da wusste er nichts davon, das ist klar. Aber hätte er wissen können von Satan? Was denkt ihr?
Ja, schon, weil
und woher? Ganz genau. Und zwar können wir sehr gut beweisen. Natürlich war das erste Buch Mose damals noch nicht geschrieben. Das hat Mose erst später geschrieben. Aber wir lesen zum Beispiel in Kapitel 31. Und zwar spricht da Hiob. Er sagt in 31, Vers 33. Liest du, Samuel?
Habe ich, wie Adam, meine Übertretung zugedeckt, sodass ich meine Schuld in meiner Brust verbarg? Weil ich die große Menge fürchtete und die Verachtung meiner Verwandten mich niedergeschlagen hätte?
Das reicht schon. Also, er weiß von Adam. Und er weiß, wie das war mit Adam nach dem Sündenfall, als Eva sich von der Schlange, von Satan, hat verführen lassen und sie dann ihn. Und er hat dann quasi die Schuld zugedeckt und gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gegeben. Und die Frau sagt dann, ja, die Schlange hat mir. Also die wussten um all diese Wahrheiten der Urgeschichte von 1. Mose 1 bis 9 mit Noah. Und Noah hat das wieder weitergegeben an die Nachkommen. Und darum Hiob, der in der Zeit lebt zwischen 1. Mose 11 oder 1. Mose 9, muss man sagen, mit der Vollendung der Sintflut, und noch vor Abraham, 1. Mose 11 ganz am Schluss. Also, er wusste um die Urgeschichte, das war überliefert, das wussten sie von Noah her, und so hätte er auch wissen können um diese Schlange, die all das Elend in die Welt gebracht hat. Aber er sagt hier nur, wenn er es noch nicht ist, wer anders? Und nun sehen wir also, er behauptet, Gott sei in seinem Handeln mutwillig und was er auch tut, bedeutet, er ist trotzdem gerecht. Aber jetzt komme ich noch zurück, weil es da einen interessanten Ausdruck gab in Vers 13. Gott steht also über allem. Und unter ihn beugen sich auch die Helfer Rahabs. Wie viel weniger könnte ich ihm antworten? Wer ist Rahab? Wie? Ah, du denkst an die Hure Rahab. Aber das war ja viel später. Das war ja nach Mose und dann eben zur Zeit von Josua. Und noch etwas, im Hebräischen spricht man Hure Rahab anders aus als Rahab hier. Das sind zwei verschiedene Wörter. Also Hure Rahab, sagt man, Rahab spricht man aus Rachav. Und hier Rahav. Also das eine ist mit CH im Hebräischen und das andere nur mit H. Nicht das gleiche. Also das Wort Rahab hier ist nicht verwandt mit Rahab in Josua. Aber das Wort Rahab kommt noch anderswo vor. Wie? Ja, Ägypten wird als Rahab bezeichnet, aber das auch erst zweitrangig. Die erstrangige Bedeutung von Rahab ist nicht Ägypten, sondern ja, 26,12 in Hiob, dort kommt das Wort Rahab nochmals vor. Jetzt bist du wieder dran, Samuel. 26,12 im Buch Hiob.
Und Isaak säte.
Nein, Hiob. Ah. Du bist in 1. Mose.
6.
Ja. Durch
seine Kraft erregt er das Meer und mit seinem Verstand zerschlägt er das Ungeheuer. Durch seinen Hauch wird der Himmel klar, mit seiner Hand durchbohrt er die flüchtige Schlange.
Bei dir steht also anstatt Rahab und durch seine Einsicht zerschellt er
die flüchtige Schlange.
Steht bei dir? Ach so, also in meiner Bibel steht wie im hebräischen Grundtext Rahab. Und das ist dann schon, ihr habt schon die Erklärung in den Text reingetan. Rahab heißt auf Hebräisch der Ungestüme, der Tobende. Also bezeichnet ein ganz wildes und zorniges Wesen. Aber eben im nächsten Satz wird dann klar, durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Und es ist wichtig, unser Wort Dinosaurier ist ein relativ modernes Wort in der Geschichte der deutschen Sprache. Früher hat man immer gesagt, für ein solches Tier Drache. Und dann später hat man das Wort Dinosaurier eingeführt und das heißt einfach Dinosaurier, schreckliche Echse. Weil Drachen sind immer Reptilien. Es gibt nie in der Überlieferung von Drachen, Drachen, die Säugetiere sind. Ja, so Riesenelefanten oder Riesenkühe oder... Nein, es sind immer Reptilien. So wie die Dinosaurier sind Reptilien, die Eier legen. Und darum kann man also übersetzen, den flüchtigen Drachen oder den flüchtigen Dinosaurier. Und zwar lebte Hiob eben in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Ich habe das auch schon angetönt, aber wir werden das noch deutlicher sehen in den weiteren Kapiteln. In der Zeit der Eiszeit, die eine direkte Folge des Sintflutereignisses waren. Und da gab es diese schrecklichen Dinosaurier noch zusammen mit den Menschen. Zum Beispiel in Kapitel, können wir aufschlagen, 40 wird ein anderer Dinosaurier erwähnt, der Behemoth. Und er wird beschrieben als ein Riesentier, das einen Schwanz hat, gleich einer Zeder. Das ist also so ein Wesen in der Art von Diplodocus oder Brontosaurus. Und zwar Grasfresser. Liest du Samuel 40, 15?
Sieh doch den Behemoth, den ich gemacht habe wie dich. Gras frisst er wie der Ochse. Sieh doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen Bauchmuskeln. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten.
Jawohl. Wer in seiner Bibelübersetzung hat Nilpferd, kann das gleich abstreichen. Behemoth heißt nicht Nilpferd, sondern ist die Mehrzahl von Behema. Behema heißt das Vieh. Und Behemoth ist die Mehrzahl. Aber hier wird die Mehrzahl gebraucht für ein Tier. Das ist ein Plural, eine Mehrzahl der Ausdehnung, sagt man. Pluralis extensionis. Also ein Riesenvieh. Und biegt seinen Schwanz wie eine Zeder, haben wir gelesen. Und in Vers 25 sagt Gott, ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur. Und dann wird dieses Ungetüm beschrieben, weitergehen bis Kapitel 41 am Schluss. Und das ist übrigens nicht das Krokodil, wie manche Übersetzungen das gewählt haben. Leviathan heißt einfach der Gewundene. Und es entspricht genau einer solchen Riesenbestie im Wasser, wie zum Beispiel der Tylosaurus aus der Familie der Masosaurier. Das ist einer der größten Saurier im Wasser. Und so haben wir also in Hiob namentlich drei: Rahab, ein Wassersaurier, Behemoth, ein Landsaurier und Leviathan, nochmals ein Wassersaurier. Aber schrecklich, Gott sagt von Leviathan, niemand kann mit Leviathan kämpfen. Aber im Altertum hat man Krokodile gejagt, weil schon damals wahrscheinlich Frauen Interesse hatten am Leder des Krokodils, aber nicht nur. Ja, aber mit Krokodilen konnte man kämpfen, aber nicht mit Leviathan. Und so haben wir also hier ein schreckliches Wesen, das zur Zeit von Hiob noch existierte. Übrigens noch als definitiver Beweis, dass es bei Rahab um ein Tier geht, da könnte man Jesaja 51 aufschlagen. Ja, 51, Vers 9.
Wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechten der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat?
Ja, sehen wir übrigens, wie zwischen diesem Vers und Hiob 26, 13 ein ganz direkter inhaltlicher Zusammenhang steht. Da ist nicht nur Rahab gemeinsam, sondern verschiedene Details, wie Gott eben Rahab zerschmettert. Und auch hier, und wie er Macht hat über das Meer, da und dort. Und jetzt hier wird von Hiob gesagt, unter ihn beugen sich die Helfer Rahabs. Also in 26,12 sagt er, dass Gott diesen Drachen durchbohrt. Aber hier heißt es, dass auch die Helfer Rahabs sich unter Gott beugen. Wer sind die Helfer Rahabs? Nun, habe hier ein Problem mit dem PC, dass hier die Bilder gar nicht drin sind. Die hätten eigentlich da rein sollen. Aber auf dem Livestream habt ihr die Bilder, ja? Also, dann bringen wir das rein. Es geht hier um Symbiose. Die Helfer Rahabs sind also Tiere, die Rahab als Saurier unterstützt haben und dabei eben erfahren haben, dass Rahab ihnen nichts antut. Das sind die Helfer Rahabs. Das sind keine Rahab-Saurier, aber andere Tiere, die Rahab helfen. Und das gibt es in der Natur auch heute noch zu beobachten. Eigentlich wollte ich da jetzt ein Bild von einer Muräne projizieren. Das sind Fische, aber sehr gefährliche Fische, die so in Nischen, Höhlen stecken, in den Korallen. Und plötzlich schießen die hervor und beißen grausam zu. Und die fressen Fische, Krebse und auch Tintenfische. Und da gibt es aber eine Garnele, die kann, vielen Dank, da mache ich das noch rein. Eine Garnele, die kann einfach so frisch, fröhlich vorbei schwimmen und es macht nichts. Ja, noch mehr. Sie heißt Putzgarnele. Jetzt muss ich die mal schnell hier noch rausholen. Es geht ja nicht, dass die vom Livestream einen deutlichen Vorteil haben. Die kommen, die müssen einen Vorteil haben. Und jetzt habe ich es gleich. So, sehen wir hier die Muräne. Und da bei offenem Maul, aber völlig ohne Sorgen, die Putzgarnele. Und die frisst von der Haut ab, Parasiten und aus den Zähnen der Muräne Speiseresten. Die macht Dentalhygiene und ist quasi Helfer der Muräne, ist aber keine Muräne. Und es gibt noch mehr solche Beispiele. Zum Beispiel hier haben wir das Nilkrokodil und es gibt einen Vogel, der hat effektiv das Vorrecht, das ist der Wellentril, der hat das Vorrecht, der darf beim Krokodil herumgehen und so weiter, hat keine Angst, dass das Krokodil ihn fressen würde, sondern er ist vielmehr der Bewacher der Krokodileier im Sand. Denn sobald ein Feind kommt und die Krokodileier holen und fressen möchte, dann gibt er einen Pfiff und das Nilkrokodil kommt und kämpft für die Sicherheit der Eier. Und umgekehrt, als Gegenleistung, ist es so, dass dann auch das Krokodil die Eier des Wellentril bewacht. So arbeiten die zusammen. Also der Wellentril ist der Helfer von diesem Überrest von Dinosauriern. Und noch ein drittes Beispiel habe ich da. Und zwar ist das der Einsiedlerkrebs. Der hat die Gewohnheit, dass er ausgediente Schneckenhäuser aufsucht und darin Wohnung nimmt. Aber was wir hier im Hintergrund sehen, das ist eine Seeanemone. Das ist eine Art Qualle, aber die schwimmt nicht frei im Meer herum, sondern Quallen sind normalerweise an Orten fixiert, ja? An einem festen Ort. Und wehe, wer da an diese gefährlichen, haarähnlichen Gebilde herankommt, der wird mit dem Nesselgift vergiftet. Und nun ist es so, die Seeanemone lässt sich gerne nieder auf solchen Schneckenhäusern, wo der Einsiedlerkrebs drin ist. Und dadurch wird sie eben herumtransportiert. Ja, also man muss sich vorstellen, eine Seeanemone ist wie ein Gelähmter, der einfach fixiert ist, aber dieser Krebs ist der Rollstuhl. Und so wird die Seeanemone herumgefahren. Aber der Vorteil ist, wenn nun Feinde auf den Krebs loswollen, dann werden sie sehr bald zu spüren bekommen, dass es sehr gefährlich ist, da mit dieser Seeanemone etwas zu tun zu haben. Sie ist der Schutz wieder für ihn. Also etwas Grandioses, es gäbe ja noch mehr Beispiele in der Natur von solchen Symbiosen, also Zusammenleben, einer hilft dem anderen. Und hier haben wir die Helfer Rahabs. Also wilde Tiere, damals, die diesem Saurier zur Seite standen. Und Hiob sagt so nebenbei, eben unter ihn, unter Gott, beugen sich auch die Helfer von Rahab. Noch ein Bild wollte ich besonders erwähnen. Wir haben gelesen in Vers 17, Hiob sagt, er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter. Also er vergleicht das, was er erlebte, diese ganze Not, diese Schmerzen, diese Krankheit, diese Leiden und auch diese Ablehnung von der eigenen Familie und jetzt sogar noch von seinen drei Freunden, die als Letzte noch zu ihm gehalten hatten. Das nennt er ein Sturm. Und das ist interessant, weil später werden wir das, auf dieses Thema ausführlich zurückkommen. Der vierte Freund, der sich ja nicht irrt wie die ersten drei Freunde. Elihu, er beschreibt in seiner Rede, ganz am Schluss seiner Rede, ausführlich ein Sturmwetter. Und erklärt, dass Gott eben nicht nur einfach den Gottlosen straft. Und jeder, der leidet, muss ein Gottloser sein, wie die drei Freunde es sagten. Sondern er macht klar, dass Gott auch Erziehungswege geht mit den Gläubigen und sie durch Stürme hindurchführt. Aber man muss das mal für sich lesen. Später werden wir das zusammen ganz ausführlich anschauen in Hiob 36 am Schluss und dann das Kapitel 37. Und dann beschreibt er, wie schließlich der Himmel gereinigt wird, alle Wolken vom Sturm gehen weg und schließlich steht da ein blanker Himmel. Und damit deutet Elihu an, es kann sein, dass wir als Gläubige durch schlimme Stürme hindurchgehen, aber am Schluss haben wir es zu tun mit einem blanken Himmel. Wir können ja auch sagen, ein geöffneter Himmel, alle Wolken weg. Und dann noch einen Schritt weiter, Hiob antwortet Elihu nicht mehr. Und dann spricht Gott zu ihm. Das können wir kurz aufschlagen, Kapitel 38, 1. Liest du, Samuel?
Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis?
Ja, und so weiter. Also, Gott spricht zu Hiob aus dem Sturm heraus. Und erst nach diesen Reden von Gott an Hiob, kommt Hiob zur Buße. Aber warum spricht Gott aus dem Sturm? Hier haben wir wieder ein Beispiel, dass Gott eben in der Schöpfung erscheinen kann. Hiob sagte, er geht an mir vorüber und ich sehe nicht. Aber da, Kapitel 38, wird er Gott sehen. Und das sagt er dann auch in Kapitel 42, wo er Buße tut. Er sagt, ich habe mit dem Gehör meiner Ohren habe ich von dem Herrn gehört. Aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Aber Gott spricht aus dem Sturm, um ihm zu zeigen, Gott spricht durch Stürme hindurch zu uns Gläubigen. Aber nicht einfach, weil wir im Bösen wandeln, weil wir gesündigt haben, sondern wenn wir auch treu den Herrn den Weg gegangen sind und plötzlich kommen schwere Schläge über uns und Gott hat einen Plan. Und er spricht, das ist eine Art, wie er zu uns sprechen kann. Und dann spricht nämlich Gott in dieser Sturmrede über seine Fürsorge in der Schöpfung. Wir werden dann sehen, all diese Details über die Naturwunder, die Gott hier aufzeigt. Im Ganzen stellt Gott dann über 80 Fragen an Hiob. Kannst du das beantworten? Kannst du das erklären? Kannst du das? Hiob, der das Wort genommen hatte gegen Gott, ihm werden Fragen gestellt. Aber gut, Hiob hat ja gesagt, am Anfang von Kapitel 9, Vers 3, wenn er, der Mensch, Lust hat, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Und Gott hat mal rund 85 Fragen gestellt. Aber aus dem Sturm, weil Gott eben durch Stürme hindurch mit uns sprechen kann. Jetzt sind wir gekommen bis Vers 24. Jetzt gehen wir weiter, Vers 25. Liest du, Samuel?
Und meine Tage sind schneller dahingeeilt als ein Läufer. Sie sind entflohen und haben nichts Gutes gesehen. Sie sind vorbeigezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der sich auf Beute stürzt. Wenn ich denke, ich will meine Klage vergessen, meine Miene ändern und heiter dreinschauen. So muss ich meine vielen Schmerzen fürchten, denn ich weiß, dass du mich nicht freisprechen wirst.
Ja, bis dahin. Also, jetzt spricht Hiob wieder davon, wie kurz das Leben ist. Und da haben wir gesehen, schon früher, wie er wunderbare Beispiele bringt dafür. Ich erinnere, Kapitel 7, Vers 6, da haben wir gesehen, diesen Vergleich mit dem Weberschiffchen. Ein Tag, wieder ein Tag. Und das Ganze webt schließlich ein Leben mit einem wunderbaren Muster drin. Ein Weberschiffchen, schnell durch ein Tag. Dann in Vers 7, mein Leben ist ein Hauch. Vorbei ist es. Und in Vers 9, eine Wolke. Man sieht sie, aber schon bald ist die Wolke plötzlich verschwunden. Und dann haben wir noch weitere Beispiele gesehen in Kapitel 8, Vers 9. Das ist aber von Bildad. Er sagt, das Leben ist wie ein Schatten. Schatten, der sich im Laufe eines Tages ändert und dann plötzlich ist er weg. Je nach Stand der Sonne. Und jetzt wieder ein Vergleich, nämlich ein Läufer. Das Leben gleicht einem Läufer, der in kürzester Zeit seine Strecke abgerannt hat und es ist vorbei. Das war das Leben. Und dann ein weiterer Vergleich hier, wie Rohrschiffe. Sie ziehen, die Tage ziehen vorüber wie Rohrschiffe. Das ist ein Beispiel von einem Rohrschiff. Das haben die, zum Beispiel die Ägypter im alten Ägypten schon verwendet, im Bereich des Nahen Ostens. Und hier ein Beispiel von Indianern. Also auch in der neuen Welt hat man die Rohrschiffe entdeckt. Sie sind so leicht und dadurch auch schnell. Also Rohrschiffe waren im Altertum der Inbegriff für Schnelligkeit auf dem Wasser. So, wenn ein Rohrschiff vorbeigeht, Leben vorbei. Und dann noch ein Vergleich, nämlich wie ein Adler, aber der was macht?
Der sich an seinem Glas stürzt.
Ja, ein Adler, der sich mit einem solch unglaublichen Tempo, Fallgeschwindigkeit, da runterstürzen kann auf die Beute. Und das war mein Leben. Und was ist das Leben? Ich bin die Beute. Ich, Hiob, der leidet. Wie die Beute, die ein Adler so ergreift. Und dann sagt er eben in Vers 27, wenn ich mir überlege, ich könnte einfach aufhören zu klagen und einfach so tun, wie das Leiden gar nichts wäre. Mein Gesicht quasi glätten. Wäre das eine Lösung? Welche Philosophen haben das als Lösung gesehen für das Problem des Leidens?
Stoiker.
Die Stoiker. Die Stoiker haben geglaubt, alles ist zuvor bestimmt. Jedes Detail ist zuvor bestimmt. Und da kann man gar nichts dagegen tun. Das Leben läuft eigentlich so ab. Aber das Leben ist voll von Leiden. Und die Stoiker haben gesagt, eben, man soll das Leiden mit Gleichmut ertragen. Von daher kommt der Ausdruck die stoische Miene. Also die keine Zuckungen macht im Gesicht, wenn Leiden da sind. Und Hiob sagt, ich könnte meine Klage vergessen, einfach so tun, es ist alles in Ordnung. Erinnere mich daran, wie eines unserer Kinder dem anderen Kind gesagt hat, schau mal, vergiss doch endlich mal diese Probleme mit dem Magen, tu einfach so, wie wenn gar nichts ist, iss, was du essen willst und du wirst sehen, ja, er hat es dann auch schon mal so versucht. Es hat nicht geklappt. Eben, einfach darüber hinweggehen, wie wenn nichts wäre. Und Hiob sagt, so bangt mich vor allen meinen Schmerzen. Also auch wenn ich mich gar nicht mehr auf das Leiden konzentriere, ja, mir bangt, dass ich dann eben doch diese schrecklichen Schmerzen, die er hatte von seiner Pestkrankheit, spürt. Und dann fügt er hinzu, ich weiß, dass du mich nicht für schuldlos halten wirst. Aber da sagt er wieder, eigentlich weiß ich genau, ich habe gerecht gelebt, gottesfürchtig. Mein Herz war mit dem Herrn verbunden und trotzdem, Gott spricht mich schuldig. Eben weil Gott über allem steht und er kann schuldig sprechen, auch die, die nicht schuldig sind. Das ist übrigens genau die Vorstellung im Islam. Ein Moslem bemüht sich, gut zu leben, gerecht zu leben, aber hat nie die Gewissheit, dass er der Hölle entgehen wird. Weil er weiß, im letzten Gericht, so die islamische Lehre, werde Allah entscheiden, ob Paradies oder Gehenna, Hölle, so sagen sie. Und zwar gibt es die Vorstellung im Islam von einer Brücke über das ewige Feuer, wie eine Klinge, und da müssen die Menschen darüber gehen. Und natürlich hoffen sie, dass ihre guten Werke irgendetwas bewirken und aufwiegen, dass sie eben doch ins Paradies kommen und nicht in die Hölle. Aber die islamische Lehre ist doch die, dass einer gut gelebt haben kann und wenn Allah sagt, Gehenna, dann geht der, der gut gelebt hat, in die Hölle. Also mutwillig. Und so sagt er, ich weiß, dass du mich nicht für schuldlos halten wirst. Und Vers 29 sagt er, ich muss schuldig sein. Das hat die Elberfelder sehr gut übersetzt, sogar betont. Ich muss schuldig sein. Wozu soll ich mich denn nutzlos abmühen? Wenn Gott mich schuldig spricht und er bestraft mich jetzt, obwohl ich gerecht gelebt habe, ich kann nichts dagegen. Gott ist souverän. Aber das ist nicht die biblische Souveränität. Und wir merken, im Calvinismus wird genau diese Souveränität gelehrt. Dass Gott eben bestimmt, gewisse Menschen, die werden gerettet, und er bestimmt andere, die werden verloren gehen. Und diese Bestimmung ist bedingungslos. So oder so bedingungslos. Aber die Bibel lehrt, 1. Petrus 1, Vers 2, dass die Gläubigen auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes. Gott wusste, wenn er diese bösen Menschen einmal ziehen wird zur Buße und dieser Mensch wird schließlich kapitulieren, den mache ich zu einem meiner Kinder. Und so ist es nicht einfach mutwillig. Gewisse, die kommen in die Hölle, gewisse, die werden gerettet, sondern es hat nicht mit unserer Gerechtigkeit zu tun. Wir können uns nicht durch Werke retten. Aber es hängt damit zusammen, ob einer eben einmal die Gnade Gottes annimmt oder sie ablehnt. Es ist nicht mutwillig. Und das ist so wichtig, Römer 9 bis 11 zeigt, Gott ist souverän. Niemand kann ihm sagen, was tust du? Aber das bedeutet nicht, dass Gott etwas tut, was irgendwie mit Finsternis zu tun hätte oder mit einem Schatten zu tun hat. Darum sagt 1. Johannes 1, Vers 5, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und was Hiob hier darstellt, ist, dass er Gott zwar die Ehre gibt in seiner Größe als Schöpfer und Erhalter des Weltalls, in seiner Souveränität, niemand kann gegen ihn das Wort erheben, aber er ist mutwillig, so wie ihn darstellt. So ist Gott nicht. So ist Allah. Aber Allah ist nicht der Gott der Bibel. Der wahre Gott der Bibel ist ein gnädiger Gott, der absolut gerecht ist. Und er sagt also, ich muss schuldig sein. Wozu soll ich mich denn nutzlos abmühen? Eigentlich hat es gar nichts gebracht, mein gottesfürchtiges Leben. Und übrigens, wenn ich immer wieder sage, Hiob war gerecht, hat ein gottesfürchtiges Leben gehabt, muss ich natürlich betonen, aber er war ein Sünder und hat sich bekehrt. Und das wusste er. Darum haben wir ja schon in Hiob 9, Vers 2 letztes Mal gesehen. Wirklich, ich weiß, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und für Mensch benutzt das Wort nicht Adam, das ist der Mensch, so wie Gott ihn gemacht hat, sondern Enosh, das heißt Mensch mit dem Nebenbegriff von sündig, sterblich, böse. Wie könnte ein Enosh gerecht sein vor Gott? Er war sich bewusst, ich bin ein Sünder. Und er wurde gerettet durch Gnade, durch Glauben. Aber jetzt fragt er sich, was hat sich das gelohnt, dass ich mich bekehrt habe und mit dem Herrn den Weg gegangen bin? Es nützte gar nichts. Nutzlos abmühen, sagt er. Und Vers 30, wenn ich mich mit Schnee wische, dass ich ganz gerecht bin, sieht man hier dieses schöne Schnee-Winterbild. Wenn ich mich mit Schnee wische und meine Hand mit Laugen reinigte, was kann Gott dann tun? Dann sagt er, dann würdest du mich in die Grube tauchen, in den Dreck eintauchen und meinen eigenen Kleidern würde vor mir ekeln. Also, wirklich, Gott ist mutwillig und ich habe einfach keine Chance. Und es bringt gar nichts, dass ich als Gläubiger gerecht gelebt habe. Ich werde einfach eingetaucht. Ich muss schuldig sein. Und da hat er sich versündigt. Und weiter sagt er, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte. Ja, natürlich nicht. Gott ist Gott. Dass wir miteinander vor Gericht gehen könnten. Jetzt kommt das Thema schon wieder mit dem Gericht, das wir schon hatten. Ich habe keine Chance im Gericht, auch wenn ich noch so gut sprechen würde. Und jetzt kommt die Verzweiflung pur. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legte. Und jetzt etwas Schönes. In der ältesten Übersetzung des Alten Testaments auf Griechisch, der Septuaginta, verfertigt im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria von Juden. Die haben das Wort Schiedsmann hier übersetzt mit Mesites. Mesites, warum nenne ich dieses griechische Wort? Das ist das Wort in 1. Timotheus 2, Vers 5. Das ist die Antwort des Neuen Testaments auf die alttestamentliche Verzweiflung in diesem Vers. Liest uns das vor, Samuel. Das soll noch so ein Höhepunkt sein von heute Abend.
1. Timotheus 2,
Verse 3 bis 6a.
Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat.
Ja, bis dahin. Also, hier wird Gott vorgestellt, unser Heiland Gott, ganz wörtlich in der Elbefelder. Unser Retter Gott heißt das. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht nur eine Gruppe, sondern er will das Heil für alle. Und dann heißt es, Gott ist einer. Also das heißt, Gott ist eine Partei. Und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dieses Wort Mittler ist dieses Wort Mesites. Eben nach der Septuaginta, der Schiedsmann. Der im Gericht auftritt als Mediator, als Mittler zwischen zwei Parteien. Und Hiob sagt, es gibt zwischen uns keinen Mittler, dass er seine Hand auf uns beide legte. Wo ist einer, der seine Hand legen könnte auf den Menschen? Und Handauflegung bedeutet ja immer Einsmachung, Identifikation. Bei den Opfern hat der Sünder sich mit dem unschuldigen Opfer eins gemacht durch Handauflegung und dann musste das Opfer sterben und der Sünder durfte überleben. Also, einer, der auf den Menschen seine Hand legt, dieser Mittler muss ein Mensch sein. Aber der seine Hand auf Gott legt, wie geht das? Wer kann seine Hand auf Gott legen? Nur jemand, der Gott ist. Also, er sagt, es gibt keinen Mittler. Es bräuchte jemand, der Gott und Mensch ist und da eintritt. Und wir lesen 1. Timotheus 2. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sein Leben hingegeben hat als Lösegeld für alle. Und das ist so wunderbar. Er sagt, verzweifeln, das gibt es nicht. Und das Neue Testament sagt, doch. Und übrigens nur einer. Das ist ganz wichtig, wenn man mit Katholiken spricht. Gibt es Maria, Mittlerin. Ja, aber Jesus Christus ist Mittler. Ja, Maria auch. Und die Heiligen. Der Mittler. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Keine Maria, keine Heiligen, aber nur dieser Mensch, Christus Jesus, der eben gleichzeitig Gott ist und darum die Hand so und so auflegen kann. Wunderbar, aber hier haben wir ein Tief in den Leiden Hiobs. Aber das ist wie bei uns. Wir können im Leiden ganz unten sein, völlig enttäuscht als Gläubige. Und da kann der Herr uns wieder raufziehen. Und in Kapitel 19, 25, dort sagt Hiob, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Wunderbar. Plötzlich kommt diese Gewissheit, es gibt einen Retter, einen Erlöser. Wir werden dann später noch auf dieses Wort Goel eingehen. Das umfasst noch viel mehr als nur Retter und Erlöser. Das, aber noch mehr. Da sieht er den Messias, Christus im Alten Testament. Und wir machen das Kapitel fertig, Vers 34. Er nehme seine Rute von mir weg und sein Schrecken ängstige mich nicht. Also Gott möchte doch einmal diese ganze Zucht nochmals von Hiob wegnehmen. Und dann, was geschieht? So will ich reden und ihn nicht fürchten. Denn dazu habe ich keinen Grund. Also er sagt, ich bin gerecht. Und wenn nur all dieses Leid nicht wäre, dann würde ich völlig freimütig in die Gegenwart Gottes treten. Also fürchten hat hier den Sinn, keine Angst haben vor Gott. Und da könnte man jetzt noch ausführlich erklären, die Antwort des Neuen Testaments. Hebräer 10, Vers 19. Da spricht das Neue Testament über das geöffnete Heiligtum, den neuen und lebendigen Weg in die Gegenwart Gottes. Und das heißt, lasst uns mit Freimütigkeit, ich schlage es trotzdem noch auf zum Schluss, Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin. Das bedeutet sein Fleisch. Und einen großen Priester haben über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Nun heißt es hier also, in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste, durch den Scheidevorhang hindurchgehen. Wohin? Die Bundeslade ist im Alten Testament der Gerichtsthron Gottes. So wird der Gerichtsthron beschrieben im Psalm 89. Seine Grundlagen sind Gerechtigkeit. Also, wir haben das Thema Richter in Hiob 9. Und Hiob sagt, dann werde ich quasi freimütig in die Gegenwart des Richters treten. Und hier wird tatsächlich gesagt, wir sollen mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes kommen. Und das Wort Freimütigkeit im Griechischen heißt Freiheit haben zu reden. Ich war, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo es uns gar nicht wohl ist, dann sprechen wir nicht viel. Ja, nur gerade das Nötigste. Wozu auch? Und es ist uns gar nicht wohl, dann spricht man nicht. Aber wenn man Freimütigkeit hat, dann weiß man, hier in dieser Gesellschaft bin ich akzeptiert. Und da kann ich frei reden. Und das wird hier gesagt, wir sollen in die Gegenwart Gottes kommen mit Freimütigkeit. Aber warum? Auf dem neuen Weg durch das Blut Jesu. Der Herr Jesus hat durch sein Opfer unsere Schuld weggenommen, sodass wir in die Gegenwart Gottes treten können. Und Hiob sagt so etwas wie, aufgrund von meiner Leistung als Gläubiger natürlich, hätte ich Freiheit, ohne Angst vor Gott zu treten. Aber es ist noch nicht das Gleiche, was in Hebräer 10 ist. Dort zu Gott zu kommen, frei zu sprechen im Gebet, ohne Angst zu haben vor Gott, dem gerechten Richter. Freimütigkeit zu haben, aber nicht aufgrund von dem, was wir schon praktisch in unserem Leben waren, sondern weil der Herr Jesus alles gut gemacht hat. Und zwar eben dieser Schiedsmann, dieser Mittler, den es tatsächlich gibt, der seine Hand auf Gott und den Menschen legt. Nächstes Mal gehen wir dann weiter mit Kapitel 10. Und wir haben gemerkt, immer wieder zwischendurch gibt es so ganz interessante, auch wissenschaftliche Zusammenhänge in Verbindung mit der Natur. Und das werden wir dann auch in Kapitel 10 finden, wo Hiob sagt in Vers 10, hast du mich nicht hingegossen wie Milch? Und wie Käse mich gerinnen lassen. Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Was sagt ihr da? Wie Milch hingegossen, geronnen wie Käse? Mehr davon nächstes Mal.